Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich längere Texte habe und gleichzeitig einen Text vor Augen habe, fällt es mir manchmal schwerer zuzuhören, als wenn ich dann einfach die Augen schließe. Aber das darf jeder machen, wie er will, denn der Text der Lesung, kann's glaube ich ein bisschen runtergehen, Harald, ist heute sehr lang und dann seht ihr wenigstens nicht, wenn ich Fehler lese, wenn er die Augen schließt. Ich beginne mit Jeremia 1, die ersten 4 Verse. In diesem Buch sind die Worte Jeremias aufgeschrieben. Er war ein Sohn Hilkias und stammte aus einer Priesterfamilie aus Anatot, das im Stammesgebiet von Benjamin liegt. Jeremia empfing Botschaften vom Herrn ab dem 13. Regierungsjahr des jüdischen Königs Josia, des Sohnes Amons. Auch später noch sprach der Herr zu Jeremia während der Regierungszeit des judäischen Königs Joachim, des Sohnes Josias, bis zum 5. Monat des 11. Regierungsjahres König Zedekias, der auch ein Sohn Josias war. In diesem Monat wurden die Einwohner Jerusalems in die Verbannung geführt. Und dann gehen wir ein Stückchen weiter in Kapitel 15. Dort sagt Jeremia: Immer, wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Wir springen nochmal weiter in Kapitel 36. Im 4. Regierungsjahr König Joachims, des Sohnes Josias, sprach der Herr zu Jeremia: Nimm eine Buchrolle und schreib alle Botschaften auf, die ich dir seit der Regierungszeit Josias für Israel, Juda und die anderen Völker gegeben habe. Wenn die Bewohner Judas von dem Unheil hören, das ich über sie bringen will, werden sie vielleicht von ihren falschen Wegen umkehren und ihr Leben ändern. Dann will ich ihre Schuld und Sünde vergeben. Da rief Jeremia Baruch, den Sohn Nerias, zu sich und diktierte ihm alles, was der Herr zu ihm gesprochen hatte. Baruch schrieb es auf eine Buchrolle. Jeremia durfte den Tempel nicht betreten, darum gab er Baruch den Auftrag: Geh du in den Tempel und lies alle Worte des Herrn vor, so wie ich sie dir diktiert habe. Die Einwohner Jerusalems und der anderen Städte Judas werden sich am Fastentag nämlich dort versammeln. Vielleicht flehen sie dann den Herrn um Gnade an und kehren von ihren falschen Wegen um, denn der Herr ist voller Zorn über sie und hat ihnen großes Unheil angedroht. Baruch befolgte die Anweisungen Jeremias und verkündete die Botschaft des Herrn im Tempel. Im 9. Monat des 5. Regierungsjahres Joachims, des Sohnes Josias, hatte man nämlich das ganze Volk von Juda und Jerusalem zum Fasten aufgerufen, um den Herrn um Gnade zu bitten. Baruch las die Worte Jeremias im Tempel vor und alle hörten gespannt zu. Er saß in der Kammer Germajas, der ein Sohn des Hofsekretärs Schafan war. Die Kammer lag am oberen Vorhof, dicht neben dem neuen Tor. Als Michaja, ein Sohn Germajas und Enkel Schafans, die Worte des Herrn hörte, lief er zum Königspalast und ging in den Raum des Hofsekretärs. Dort saßen alle führenden Männer beieinander. Der Hofsekretär Elishama, Delaja, der Sohn Shemajas, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaja, der Sohn Schaffans, Zedekia, der Sohn Hananias und die übrigen hohen Würdenträger. Michaja berichtete ihnen, was Baruch aus der Buchrolle vorgelesen hatte. Da schickten die führenden Männer einen Mann namens Jehudi, den Sohn Netanjas, Enkel Schim Lemjas und Urenkel Kuschis, zu Baruch und ließ ihn sagen: Komm zu uns und bring die Buchrolle mit. Baruch nahm sie und ging zu ihnen. Setz dich und lies uns daraus vor, baten sie ihn. Und so las Baruch ihnen alles vor. Als die Männer die Weissagung hörten, schauten sie sich entsetzt an und sagten zu Baruch: Wir müssen das unbedingt dem König melden. Wie bist du dazu gekommen, dies alles aufzuschreiben? Jeremia hat mir jedes Wort diktiert, antwortete Baruch, und ich habe alles mit Tinte auf diese Buchrolle niedergeschrieben. Ihr müsst euch verstecken, du und Jeremia, rieten die Männer. Niemand darf wissen, wo ihr seid. Sie bewahrten die Rolle im Raum des Hofsekretärs Elishama auf, gingen in den inneren Hof des Palasts und erstatteten dem König Bericht. Joachim ließ Jehudi die Buchrolle aus dem Raum Elishamas holen. Dann las Jehudu sie dem König und den führenden Männern vor, die sich um ihn versammelt hatten. Weil es der 9. Monat des Jahres war, saß der König im Winterhaus und vor ihm stand ein Kohlebecken, in dem Feuer brannte. Sobald Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, schnitt der König sie mit einem Federmesser ab und warf sie ins Feuer, bis er die ganze Buchrolle verbrannt hatte. Weder der König noch seine Würdenträger waren entsetzt über das, was sie gehört hatten. Niemand zerriss in Trauer sein Gewand. Nur Elnathan, Delaja und Germaja flehten den König an, die Buchrolle nicht zu verbrennen, aber er hörte nicht auf sie. Er befahl seinem Sohn Jerachmeel sowie Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelemja, dem Sohn Abdels, sie sollten den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia gefangen nehmen. Aber der Herr sorgte dafür, dass man die beiden nicht fand. Wir hören die Predigt.
Erst einmal großen Respekt, Edith. Da kriegt man ja einen Knoten in der Zunge, ja? Bei diesen ganzen Namen und Enkeln und Statthaltern und wie sie alle heißen. Erster Gedanke, Süßes oder Saures? Reformationstag ist am Donnerstag. Luther und andere Reformatoren haben vor ungefähr 500 Jahren das Evangelium wiederentdeckt. Diese gute Nachricht, dass Gott sich mit uns versöhnt hat. Und sie haben das wiederentdeckt und es war ihnen ein Herzensanliegen, dass das raus muss. Und dann, ja, und dann zog dieses Evangelium ganz neu Kreise in der Welt. Und überall, wo es hinkam, da wurden Menschen frei, da wurden Menschen heil und da haben sich ganze Gesellschaftssysteme zum Positiven verändert. Evangelium. Wenn es am Donnerstag an deiner Haustür klingelt, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass jemand mit dir über die Kraft des Evangeliums reden möchte. Sondern die Frage, die dann gestellt wird, heißt wahrscheinlich Süßes oder Saures. Und ich möchte jetzt gar nicht über Halloween mich unterhalten oder nachdenken, sondern mich hat das bewegt, diese Frage Süßes oder Saures auf das Wort Gottes bezogen. Wie schmeckt uns denn das Wort Gottes? Ist es süß? Ist es so eine Art Lebensmittel? Oder ist es sauer, weil es aufstößt, weil es schon mal ärgerlich ist? Vielleicht ist es aber auch einfach nur fad, belanglos, langweilig. Wer hat das nicht in der letzten Zeit mal Hand aufs Herz gedacht, wenn er sich mit der Bibel beschäftigt hat? Meine Güte, das ist aber sperrig. Also ich kenne solche Momente ja gerade, wenn man solche Texte liest wie jetzt gerade. Und doch ist es doch so, dass immer wieder Herrscher dieser Welt, gerade wenn sie vielleicht auch diktatorisch unterwegs waren, die Bibel verboten haben. Warum? Diktatoren dieser Welt, die ihre Völker unterdrückt haben, haben die Bibel verboten. Das ist bis heute so. In China kippt gerade wieder das System. Es waren jetzt 10 Jahre lang eine etwas größere Freiheit für Christen und jetzt fängt das kommunistische System wieder an, die Christen zu verfolgen. Und warum? Was ist daran? Warum ärgert es die Mächtigen so? Oder haben sie Angst davor? Mahatma Gandhi hat mal einen bemerkenswerten Satz gesagt. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Erde Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre. Weiter nichts. Als Jesus in der Wüste versucht wird und er hat Hunger, er war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet und er hatte Hunger bis unter die Arme. Und dann sagt Satan zu ihm, mach doch aus den Steinen Brot. Und da sagt Jesus einen ganz markanten Satz, er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn also das Wort Gottes Nahrung für die Gläubigen ist und das Evangelium das Lebensmittel für diese Welt, was stimmt denn dann hier nicht? Der Leitsatz für diesen Sonntag, ich hoffe, dass es ein Satz ist, den du mitnimmst in deine Woche: Nicht ich hole Gott ein wenig in meine Welt, sondern Gott offenbart mir seine alles durchdringende Wirklichkeit. Nicht ich hole Gott ein wenig in meine Welt, sondern Gott offenbart mir seine alles durchdringende Wirklichkeit. Süßes oder Saures? Der zweite Gedanke. Privatsache. Mein Königreich. Privatsache. Wie wirkt denn dieser König Jojakin auf uns, wenn wir diesen Text nochmal uns anschauen? Weil es der 9. Monat des Jahres war, saß der König im Winterhaus und vor ihm stand ein Kohlebecken, in dem ein Feuer brannte. Und sobald Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, schnitt der König sie mit einem Federmesser ab und warf sie ins Feuer, bis er die ganze Buchrolle verbrannt hat. Weder der König noch seine Würdenträger waren entsetzt über das, was sie gehört hatten. Und niemand zerriss in Trauer sein Gewand. Wie wirkt der König Jojakin auf uns? Vielleicht ist der erste Moment, dass man sagt, wie kann man nur? Wenn man länger hinschaut, ist es eventuell so, dass wir ahnen, dass wir ihm gar nicht so fremd sind. Ich habe mich das in der Vorbereitung gefragt. Worum geht es unterschwellig in meinem Leben? Was ist der Grundtext meines Lebens? Und dann, mit welcher Brille gehe ich also auf die Bibel zu? Und es kann sein, dass das heute Morgen der herausforderndste Punkt wird. Und ich wünsche mir, dass jetzt nicht bei dem einen oder anderen schon direkt die Klappen fallen. Ich möchte diese Entdeckungen, die ich gemacht habe, mit euch teilen und seid sicher, es geht nicht um ein Urteil, sondern ich stehe mittendrin. Ich stehe mittendrin. In den letzten 200 Jahren Da haben Wissenschaftler und Gelehrte und Künstler sämtlicher Fachrichtungen ein immenses Wissen angehäuft. Und die Menschen gehen heute weniger in die Kirche, sondern strömen zu Kongressen. Ja, zum Beispiel Gedankentanken in Köln. Müsst ihr mal nachgucken, YouTube. Gedankentanken. Super interessant. Wirklich. Was da vermittelt wird. Und nicht nur super interessant, sondern es ist auch noch super professionell, wie das rüberkommt, wie das gemacht ist. Und die Zusammenfassung all dieses angesammelten Wissens und was da vermittelt wird, nicht nur jetzt in Köln, sondern grundsätzlich in unserer Gesellschaft, hat ein Thema, nämlich Selbstoptimierung. Selbstoptimierung. Wie gelingt mein Leben besser? Wie gelingt mein Leben besser? Das bedeutet ja, dass alle diese Experten mit ihrem interessanten Wissen, das dann auch noch spannend vermittelt wird, mir eins sagen, und das kommt bewusst oder unbewusst dann bei mir an, der bestimmende Grundtext für mein Leben bin ich. Der bestimmende Grundtext für mein Leben bin ich. Und das in dreifacher Hinsicht. Meine Bedürfnisse. Meine Bedürfnisse. Das heißt, meine selbstdefinierten Rechte. Die sind nicht verhandelbar. Mein Bedürfnis nach meiner Meinung, mein Bedürfnis nach Bestätigung, mein Bedürfnis nach Anerkennung und so weiter. Und an diesen Bedürfnissen mache ich ganz oft meine Identität fest. Inwieweit diese Bedürfnisse gestillt werden, daran mache ich meine Identität fest. Ein zweites: meine Wünsche. Die Freiheit, das zu tun, was ich will und was ich mag. Und in unserer westlichen Kultur stehen uns ja eine unendliche Vielzahl an Konsumgütern oder auch an Dienstleistungen zur Verfügung, um eben meine Wünsche in meiner Freiheit zu verwirklichen. Und bei all dem geht es darum, meine Selbstbestimmtheit zu bestätigen. Meine Selbstbestimmtheit. Und ein drittes sind dann meine Gefühle. Meine Gefühle, die natürlich möglichst positiv sein sollen. Aufregung, Freude, Spannung, Glück, eventuell auch so ein spirituelles Kribbeln. Die sind gut. Und wieder steht eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeit zur Verfügung. Also Langeweile oder Trauer oder Schmerz. Die stellen dann meine Bedeutsamkeit in Frage. Und deshalb sind sie negativ. Und natürlich hat sich dieser Ansatz längst auch in die Theologie und in die Spiritualität eingeschlichen oder niedergeschlagen. Verschafft Gott mir gute Gefühle? Ist dann eine Frage. Hilft er mir, meine Bedürfnisse zu befriedigen? Erfüllt er meine Wünsche? Man sagt dann fromm, segnet er mich? Macht Gott mein Leben irgendwie besser? Das heißt, ich hole Gott ein wenig in mein Königreich hinein. Joachim hatte einen Tempel. Er hatte Priester. Er hatte Propheten. Er hatte Gott in seinem Königreich. Und es geht mir überhaupt nicht darum, jetzt zu sagen, böse, böse, böse. Es ist normal und menschlich zu fragen, was habe ich davon? Es geht nicht ums Urteilen, sondern für mich war das in der Vorbereitung eine Analyse, dass ich mal nüchtern drauf schaue und mich frage, welche Auswirkungen hat dieser Lebensansatz auf meinen Glauben? Welche Auswirkungen hat dieser Lebensansatz auf meine geistliche Nahrungsaufnahme, auf den Umgang mit der Bibel? Und die Auswirkungen, das ist der dritte Punkt. Die Bibel wird zur Informationsquelle. Der dritte Punkt, die Bibel als Informationsquelle. Gandhi hat gesagt, ihr benutzt die Bibel wie ein Stück guter Literatur. Information. Information. Und Information kommt von außen auf mich zu. Oder ich gehe von außen auf die Information zu. Information, das bedeutet gesammelte Daten, Fakten, Gedichte, Weisheit und so weiter. Und es kommt jetzt von außen auf mich zu oder ich gehe von außen auf die Information zu. Und Information hat immer ein Ziel, nämlich Unterhaltung. Information zielt auf Unterhaltung. Und in drei Bereichen. Das eine ist mein Intellekt. Ja, ich kann ja sagen, ich möchte Wissen ansammeln über die Bibel. Und wenn wir in Bibliotheken hineingehen und ich sag mal, woher kommt das meiste Wissen, wie ist es entstanden, weil am Anfang die Klöster geforscht haben, auch über andere Fachbereiche. Dort sind die Universitäten entstanden. Das sind oft die größten, bedeutsamen Bibliotheken in dieser Welt. Das heißt, ich kann mit diesem Ansatz, ich möchte Informationen für meinen Geist, für mein Intellekt sammeln, über die Bibel, damit kann ich mich total reingraben. Ich kann Bücher nehmen, forschen, lesen, Fakten sammeln, mich damit auseinandersetzen. Und mein Intellekt wird unterhalten. Ein zweiter Punkt der Unterhaltung wäre die Praxis. Die Praxis. Ja, ich suche für einen bestimmten Lebensbereich einen Rat. Deshalb lese ich die Bibel. Deshalb suche ich nach Informationen in der Bibel. Ich möchte wissen, wie man besser leben kann. Und da gibt die Bibel sicherlich einiges her. Das heißt, da finde ich Unterhaltung für mein praktisches Leben. Und ein drittes wäre meine Seele. Ich brauche Unterhaltung für meine Seele. Ich möchte Trost. Ich möchte so ein bisschen Auferbauung, ja, dass ich etwas lese, was mich geistlich beschenkt, was mir Frieden gibt. Meine Seele möchte mit einem Text lesen, vielleicht auch einen Text, der mich inspiriert, Unterhaltung für meine Seele. Das sind alles redliche Ziele, gar keine Frage. Und natürlich lese ich, Christoph Krause, auch die Bibel mit diesem Ziel. Natürlich. Aber wenn das dann der Grundtext bleibt, der Grundtext, dass ich, wenn ich der Grundtext bleibe, mein Königreich und die Bibel letztendlich Information bleibt, dann füge ich die Bibel meinem Leben ein bisschen hinzu. Dann ist es ein Stück gute Literatur. Ich suche Unterhaltung. Und ganz ehrlich, wenn man dann so einen Text liest wie gerade, der ist nicht unterhaltsam. Und dann schalte ich ab. Dann sage ich, das langweilt mich, das ist sperrig, das ärgert mich, das verstehe ich nicht. Und dann schneide ich die Stellen der Bibel ab, mit denen ich nichts anfangen kann, die mich ärgern, die mich langweilen, die sperrig sind. Ich bestimme, welche Information jetzt gerade für mich relevant ist und welche nicht. Ich verwende das Wort Gottes für meine Zwecke. Und vielleicht lese ich sogar mit Interesse die Bibel. Aber weil ich mich nicht ihrer Autorität unterstelle, begegne ich auch nicht dem lebendigen Gott in seinem Wort. Und das ist auf Dauer langweilig. Die Bibel als persönliche Offenbarung, das ist der vierte Gedanke. Die Bibel ist auch Information. Aber vor allem ist die Bibel Offenbarung des persönlichen Gottes. Wenn wir das lesen hier, Kapitel 1, die Verse 2 und 4. Jeremia empfing Botschaften, auch später noch sprach der Herr, eines Tages sprach der Herr. Wisst ihr, was da wörtlich steht? Da geschah das Wort. Ist doch komisch. Nicht Gott redete, sondern da geschah das Wort. Das heißt ja, da ist ja schon Dynamik drin. Da geschah das Wort, da passierte etwas zwischen Sender und Empfänger. Das Wort geschah zu Jeremia. Wir haben den Kontakt zu Gott verloren und keinen Zugang, geschweige denn Zugriff auf sein Wesen. Der einzige Weg, wie wir überhaupt etwas von Gott erfahren können, ist, er offenbart sein Wesen. Er offenbart sich. Das ist der einzige Weg. Und das tut er in der Bibel. Er offenbart etwas über sich, er offenbart seine Wirklichkeit. Er ist der Schöpfer. Und diese Welt ist seine Schöpfung, der ganze Kosmos ist seine Schöpfung. Und er offenbart, wie er sich das gedacht hat. Er offenbart die großen Zusammenhänge. Er offenbart, wie mein Leben da drin verortet ist. Er offenbart, was schiefgelaufen ist. Er offenbart, wie er sich Leben eigentlich gedacht hat. Er offenbart seinen Plan für diese Welt. Er offenbart seinen Plan für mein Leben. Und dann merken wir, Offenbarung heißt mit einem Mal, ich werde reingezogen. Ich werde hineingezogen. Er nimmt mich mit hinein in die Offenbarung. Er offenbart uns sich selbst, aber er offenbart auch uns, unser Leben. Rettung und Segen für diese Welt und für mich, das ist ein Augenöffner. Offenbarung ist immer ein Augenöffner. Wir lesen in Kapitel 36, nicht bei dem König, sondern bei den Obersten. Als die Männer die Weissagungen hörten, da schauten sie sich entsetzt an. Das ist Offenbarung. Eine Art der Offenbarung. Aber da stehe ich nicht außen und lasse eine Information auf mich zukommen und entscheide dann, was ich damit anfange. Gott offenbart sich und er nimmt diese Männer mit hinein in diese Offenbarung. Nicht ich hole Gott ein wenig in mein Leben, sondern Gott offenbart mir seine alles durchdringende Wirklichkeit. Das packt uns. Das packt uns deshalb, weil Gott sich auf eine bestimmte Art offenbart. Er offenbart sich nämlich persönlich. Er offenbart sich persönlich. Er ist ein persönlicher Gott, er ist ein personeller Gott, er ist ein Gott, der alle Eigenschaften einer Person hat. Er hat Willen, er hat Verstand, er hat Gefühle, er trifft Entscheidungen. Und so als dieses Wesen will er uns ansprechen, er will uns ganz ernst nehmen. Er will uns ernst nehmen als sein Gegenüber, als eine Person mit Verstand, mit Willen, mit Gefühl. Und mit der Möglichkeit, ihm zu gehorchen, eine Entscheidung zu treffen für diesen Gott, der sich uns offenbart. Und deshalb wirst du Gott nicht reden hören, wenn er mit deinem Nachbarn spricht. Und deshalb geht es in Gottesdiensten auch nicht darum, hier zu sitzen und dann irgendwas zu hören und zu sagen, das wäre ja gut, wenn der und der das mal hören würde. Wir werden Gott nicht hören, wenn er mit unserem Nachbarn spricht, sondern er spricht uns persönlich an. Warum? Weil er Beziehungen mit uns will. Er will Beziehungen mit uns. Und wenn wir die Bibel nur als Informationsquelle benutzen, dann nehmen wir der Bibel diese persönliche Bedeutung, sowohl vom Sender her als auch vom Empfänger. Gottes Offenbarung enthält auch Informationen, ja, aber sie will nicht unser Wissen vermehren, sondern sie will unser Herz verändern. Die Bibel will nicht unseren Kopf größer machen, sondern sie will unser Herz verändern. Offenbarung heißt immer, das wissen wir auch selbst aus dem privaten Bereich, Offenbarung heißt immer, ich gebe was von mir preis. Hast du dich schon mal einem Menschen offenbart? Das trägt immer die tiefe Sehnsucht in sich, dass das den anderen erreicht, dass das, was du von dir abgibst, diese Sprache, das, was du sagst, dass das was formt. Dass das Auswirkungen hat. In dem anderen. Und Offenbarung, die Bibel, ist Herzensoffenbarung von Gott. Und sein Ziel ist, nicht unseren Kopf größer zu machen, nicht unser Wissen zu mehren, sondern dass wir von unserem Herzen her mehr so werden wie er. Das ist Offenbarung. Das ist die Bibel. Veränderung. Darauf zielt es ab, auf Veränderung unseres Herzens. Wisst ihr, Bibel lesen heißt letztendlich Bibel leben. Bibel lesen heißt letztendlich das Leben, was ich verstanden habe. Und das ist ganz sicher nicht langweilig. Und wird auch so schnell nicht langweilig. Gott möchte uns herauslocken aus unserem privaten Königreich. Ja, es geht nicht um privat. Aber es bleibt immer persönlich. Er will uns herauslocken aus unserem privaten Königreich. Und er will uns hineinstellen in sein großes Reich, ins Reich Gottes, seine alles durchdringende Wirklichkeit. Und er fragt und er bietet uns an und er fordert uns heraus, lass mich dein Leben prägen, lass mich dein Leben formen, lass mich dein Leben gebrauchen, lass mich dich hineinstellen in viel größere Zusammenhänge, lass mich dir Erfüllung schenken, dass durch dein Leben etwas zur Erfüllung kommt. Okay. Und trotzdem bleibt es doch ehrlicherweise so, die Bibel bleibt immer mal wieder sperrig, ne? Und ich glaube, das hat damit zu tun, auch wieder mit einem Ansatz. Wisst ihr, wir sind mittlerweile ja das gewöhnt, ja, YouTube-Tutorial, wie geht die binomische Form? 3 Minuten 47, ja, wird schnell erklärt und dann habe ich das. Und ich glaube, dass wir genau so oft an die Bibel herangehen. Ja, die Bibel als so ein Pfadfinderlexikon fürs Leben. Ja, ich habe ein Problem auf der Arbeit, schlage ich mal die Bibel auf, wo steht's? Ja, oder ich weiß nicht so richtig, wie ich meine Kinder erziehen soll, also ne, was sagt mir die Bibel dazu? So wie so ein Nachschlagewerk. Bitte schnell jetzt irgendwie eine Antwort. Aber so ist die Bibel nicht. Sondern die Bibel ist die große Erzählung des Lebens mit Gott. Die Bibel ist die große Erzählung. Das ist übrigens so, wie die Bibel tickt. Sie erzählt. Und damit meine ich nicht Geschichtchen, sondern es ist die große Erzählung des Lebens. Und das bedeutet, ich brauche dann auch schon mal Zeit. Ich kann nicht immer nur so Häppchen nehmen. Ich muss mal die Zusammenhänge lesen. Ich muss mich auch damit hineinnehmen lassen. Das ist ja verrückt, oder? Wenn man sich das anguckt, wir können es nochmal einblenden, die ersten Verse. 13. Regierungsjahr von König Josia, Sohn von Amon. Und Jeremia wird auch in der Ahnenfolge aufgelistet. Und dann werden die anderen Könige genannt. Und dann selbst der Stadtschreiber oder wer das war, Jehudi, der Enkel sowieso. Man wird ja schier wahnsinnig und fragt sich, was soll das? Aber es hat genau diesen Grund. Es ist die große Erzählung des Lebens. Und ich finde das so faszinierend. Die Bibel kennt die Namen dieser Leute. Stell dir vor, es gäbe eine Chronik, 500 Jahre, dein Stammbaum. Und du würdest das lesen von den Auf und Abs der Menschen dort und dann wer gehört zu wem. Und das ist sicherlich auch manchmal verwirrend und so. Aber du wirst nach und nach, wenn du das liest, wirst du merken, wow, die strugglen ja, die kämpfen ja genau mit denselben Dingen wie ich. Das war schon immer so. Und deshalb, die Bibel gibt nicht so schnell einfach Handlung vor, mach A, dann passiert B. Sondern was die Bibel will, durch die Offenbarung will sie unser Herz verändern. Sie will eine Haltung weitergeben. Eine Haltung weitergeben und aus dieser Haltung, aus diesem veränderten Herz, das mehr und mehr im Gleichklang Gottes schlägt, daraus erwachsen dann Handlungen, natürlich aber konkret in meiner Zeit, in meinem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, mal große Abschnitte zu lesen, sich hineinnehmen zu lassen in diese große Erzählung Gottes und das zu lesen und zu entdecken. Mensch, ich bin ja mit drin. Ich stehe ja auch schon mit drin. Ganz persönlich bin ich mit dabei. Jesus betet an einer Stelle und er sagt, Vater, ich bitte für die, die durch mein Wort zum Glauben kommen werden. Du bist schon mittendrin. Und das ist die entscheidende Frage. Wie gehe ich auf die Bibel zu? Gebe ich der Bibel die Möglichkeit, Offenbarung zu sein? Man müsste eigentlich formulieren, gehe ich auf die Bibel zu oder lasse ich es zu, dass die Bibel auf mich zukommt? Und dass Gott mir in der Bibel begegnet und mich hineinnimmt in diese große Erzählung des Lebens. Was sollen wir jetzt tun? Edith Oerter hat am Anfang einen kleinen Vers gelesen. Da haben wir uns noch gar nicht mit beschäftigt. Tun wir jetzt auch nicht mehr. Aber ich möchte ihn euch einmal zeigen. Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Wisst ihr, was da wörtlich steht? Und das passiert an manchen Stellen in der Bibel. Da steht Essen. Ich esse dein Wort. Und ich will das jetzt überhaupt nicht ausführen, das mache ich in 2 Wochen, keine Angst, ich bin gleich fertig. Essen. Was heißt das? Habe ich nicht gefragt, muss ich noch drüber arbeiten. Was heißt das? Bibel essen. Aber für unsere nächste Woche. Nicht ich hole Gott ein wenig in mein Leben. Sondern Gott offenbart mir seine alles durchdringende Wirklichkeit. Und ich wünsche mir, dass wir so die Bibel lesen. Lesen wir doch nächste Woche so die Bibel. Warum sollten wir das tun? Damit wir eine Person Gottes werden. Damit er uns hineinnehmen darf in seinen Plan. Für unser Leben. Damit unser Leben so werden kann, wie er sich gedacht hat, dass unser Leben zur Erfüllung kommt und dass wir auch nicht nur eine Person Gottes werden, sondern dass wir hier als Kirchengemeinde eine Gemeinschaft Gottes werden, die von der Offenbarung Gottes lebt, die sich mit hineinstellen lässt in die Offenbarung Gottes und die dann mehr und mehr seine Gerechtigkeit und seine Liebe in diese Welt hineinträgt.